Herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast. Wir sind Amelie und Melvin und anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Hölte-Gymnasiums haben wir uns in der Projektwoche gedacht, dass wir das Podcast-Projekt wählen. In unserem Podcast geht es darum, was an dem Schulsystem in Deutschland gut und was auch schlecht ist, und vergleichen das auch mit anderen Ländern.
Wusstet ihr, dass in Australien ein Schuljahr erst Ende Januar beginnt und dann bis Mitte Dezember geht, in China ein Schultag 9,5 Stunden dauert und in Finnland alle bis zur 9. Klasse in die gleiche Schule gehen und erst dann entscheiden, welchen Weg sie gehen? Ich wusste das auch nicht. Naja, vielleicht fragt ihr euch jetzt erstmal, wie das Schulsystem in Deutschland eigentlich genau aussieht. Wie ihr ja vielleicht wisst, gibt es in Deutschland eine Schulpflicht. Und zuerst geht man als Kind 4 Jahre in die Grundschule und lernt dort die Basics. Dabei ist es zum Beispiel so, dass man in Berlin aber 6 Jahre zur Grundschule geht und erst dann entscheidet, auf welche weiterführende Schule man geht. Daran erkennt man, dass das Schulsystem alleine in Deutschland schon unterschiedlich ist. Nach der Grundschule entscheidet man dann, wie gesagt, auf welche weiterführende Schule man geht. Dabei kann man zwischen Haupt-, Real-, Gesamtschule oder Gymnasium wählen. Die Hauptschule endet dann nach der 9. Klasse mit dem Hauptschulabschluss und die Realschule nach der 10. Klasse mit dem Realschulabschluss. Danach kann man eine Berufsausbildung machen oder die Schule fortsetzen. Das Gymnasium endet nach der 12. oder 13. Klasse. Das kommt auf das Bundesland an und mit dem Abitur ist man dann berechtigt zu einem Studium an einer Hochschule. Aber Melvin, was sagst du eigentlich zu unserem Schulsystem in Deutschland?
Ja, also das Schulsystem in Deutschland ist ja sowieso sehr umstritten. In Berlin ist es zum Beispiel so, dass man 6 Jahre auf die Grundschule geht und dann erst seinen weiteren Weg bestimmt. Und das ist ja auch in jedem Bundesland anders, wie das Ganze geregelt ist. Was ich persönlich nicht so gut finde, aber allgemein finde ich es nicht gerecht, dass man die Perspektive beim 10-Jährigen bestimmt. Weil er da einfach viel zu jung ist, dass man das Potenzial halt bestimmen kann, weißt du?
Ja.
Ja, deswegen finde ich, dass viele Real- und Hauptschüler auf eine höhere Schule hätten gehen können, aber letztendlich auf deren Schule sind, auf denen sie jetzt halt sind. Und Kinder, die im Haushalt mit Eltern leben, die eher ungebildet waren, die werden eher schlecht behandelt und die Gesellschaft spaltet sich dadurch ja auch ein bisschen. Deswegen würde ich das so wie in den USA machen, dass jeder auf eine Einheitsschule geht. Und die Linke hat nämlich auch nachgewiesen, dass die Abhängigkeit des Bildungserfolges von der sozialen Herkunft dadurch verringert wird.
Also generell würde ich sagen, dass ich das so ähnlich sehe wie du. Allerdings würde ich, glaube ich, nicht so weit gehen und sagen, dass sich die Gesellschaft dadurch spaltet, da man ja zum Beispiel, wenn man den Haupt- bzw. Realschulabschluss geschafft hat, man immer noch weiter aufsteigen kann, indem man zum Beispiel höhere Schulabschlüsse macht oder sich einfach weiterbildet. Und ich denke mir immer, wenn da ein Wille ist, das zu schaffen, dann ist da auch ein Weg und dann schafft man das auch. Und das System, wie es in Berlin ist, finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man erst nach der 6. Klasse entscheiden muss, auf welche weiterführende Schule man geht, da man dann reifer ist und einfach noch 2 Jahre mehr Zeit zur Orientierung hat. Und früher gab es ja auch mal in Niedersachsen eine sogenannte Orientierungsstufe, wo in der 5. und 6. Klasse alle auf der gleichen Leistungsstufe unterrichtet worden sind. Und meiner Meinung nach sollte es das auch wieder geben, da man dann einfach nochmal diese 2 Jahre zur Orientierung hat und ich mir vorstellen kann, dass das sehr wichtig ist. Allerdings bin ich nicht der Meinung, dass es wie in den USA eine Einheitsschule geben sollte, da durch die verschiedenen Leistungsstufen einfach die Schüler besser gefördert werden können und ich mir vorstellen könnte, dass das, wenn das nicht so wäre, zu kurz kommen würde.
Ja, die Stärkeren können ja auch dann den Schwächeren helfen. Und es können ja auch beide Seiten daran profitieren und der Bildungsdurchschnitt geht im Allgemeinen ja auch dann einfach nach oben.
Ja, also da kann ich dir leider nicht ganz zustimmen und ich finde, das Ganze ist eigentlich nur eine ganz nett klingende Idee, die aber gar nicht ganz so gut umzusetzen ist. Und ich habe da in der Stuttgarter Zeitung auch einen Artikel gefunden, der meine Meinung ganz gut unterstreicht. Und zwar ist es doch eigentlich so, dass die guten Schüler gar nicht die ganze Zeit den Lehrer spielen wollen, sondern viel lieber selber etwas lernen wollen und nicht möglicherweise von den schlechten Schülern runtergezogen werden wollen. Und wir machen das noch.
Ja, wenn man jedoch aber einmal auf Finnland schaut, Finnland nämlich, steht mit Einheitsschulen deutlich besser ab als Deutschland in den PISA-Studien. Wer das finnische Schulsystem nicht kennt, also die Grundidee vom finnischen Schulsystem ist es, allen dieselbe Chance zu geben. Sie gehen bis zur 9. Klasse alle in dieselbe Schule und entscheiden erst dann, welchen Weg sie gehen wollen. Das Ding beim finnischen Schulsystem ist es, dass die Schultage genauso lange dauern wie beim Deutschen. Trotzdem sind die immer besser in den PISA-Studien als wir Deutschen jetzt zum Beispiel.
Ja, wir haben uns ja gerade das finnische Schulsystem einmal ein bisschen angeguckt und jetzt gucken wir uns das australische Schulsystem an. Und das ist eigentlich relativ ähnlich zu dem finnischen. Also es ist so, dass man auch eine Gesamtschule hat, nur mit der Ausnahme, dass dort alle Schultypen vereint sind und halt auch die Grundschule dazu gerechnet wird. Eine Ausnahme ist, dass die Grundschule ganze 7 Jahre umfasst. Und wenn man die Grundschule abgeschlossen hat, geht man auf die Highschool. Die geht dann von der 8. bis zur 12. Klasse. Und wenn man dann die 11. und 12. Klasse erfolgreich abgeschlossen hat, bekommt man ein Highschool-Zertifikat, das am ehesten dem deutschen Abitur entspricht. Und dann sind die Schüler ungefähr zwischen 17 und 18 Jahre alt. Ein weiterer Unterschied zu Deutschland ist, dass die Punkte in der Oberstufe nicht von 15, also dem besten Ergebnis, bis 1, dem schlechtesten Ergebnis, berechnet werden, sondern dass man eine Rangzahl hat zwischen 1, das ist das beste Ergebnis, und 25, das ist das schlechteste Ergebnis. Aus den gewählten Fächerkombis und den erbrachten Leistungen wird dann halt die Rangzahl berechnet. Und auch ein Unterschied zu Deutschland ist, dass ein Schuljahr Ende Januar beginnt und dann bis Mitte Dezember geht. Ebenfalls hat man halt 2 Schulhalbjahre mit 2 Quartalen. Diese Quartale dauern ungefähr 10 Wochen und nach jedem Quartal bekommt man dann Schulferien. Man muss außerdem eine Uniform tragen und der Unterricht geht von 9 bis 15 Uhr. Fächer wie Mathe, Naturwissenschaften, Englisch und Sport sind ein Muss. Und dann kann man noch zwischen ungefähr 50 Fächern 6 Fächer auswählen, die man dann belegen muss. Was auch unterschiedlich ist, ist, dass man Mathe in verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen kann.
Also ich möchte dazu noch sagen, dass es auch schlechte Beispiele gibt, weil alle Beispiele, die wir uns bis jetzt angeguckt haben, sind alle gut bis sehr gut. Aber es gibt auch Beispiele wie zum Beispiel China, die halt nicht so gut sind. In China ist es nämlich so, man singt am Morgen erstmal die Nationalhymne, während die Flagge gehisst wird und danach hat man ein kleines Sportprogramm. Bis jetzt ist ja noch alles schön und gut, aber laut der FAZ hat man danach 9,5 Stunden Unterricht, was im Gegensatz zu uns halt 5,5 Stunden sind. Es sind halt 4 Stunden mehr und in China hat man auch allgemein erstmal 6 Jahre Grundschule, danach hat man 3 Jahre untere Mittelschule und da kann man die Schule schon abschließen, aber danach hat man noch 3 Jahre obere Mittelschule oder man kann in die Berufsschule gehen, was auch 40% machen. Man hat also mindestens 9 und höchstens 12 Jahre Schule in China.
Also wir haben uns ja jetzt schon angeguckt, wie das Schulsystem in verschiedenen Ländern aussieht. Das haben wir konkret gemacht bei Finnland, Australien und China. Und jetzt wollen wir nochmal ein bisschen auf das deutsche Schulsystem blicken. Und dafür haben wir uns mal angeguckt, was im Internet so kritisiert wird. Und einmal ist da ein ganz zentraler Punkt, dass der Bildungserfolg sehr an den sozialen Status gekoppelt ist und dass es halt sehr darauf ankommt, wie Kinder im frühen Alter zu Hause gefördert werden.
Ja, außerdem ist es ja auch ein großes Problem, da es in Bundesländern so ist, dass die Lehrpläne zum Teil ganz verschieden sind. Wenn ich jetzt also von Berlin nach Niedersachsen ziehe, bin ich auf einem ganz anderen Stand.
Genau, und da würde halt zum Beispiel ein einheitlicher Lehrplan oder ein deutschlandweites Zentralabitur vieles vereinfachen. Und dann wären zum Beispiel auch Umzüge keine Albträume mehr. Und ein weiterer Punkt ist, dass oft Gebäude keinen guten Zustand haben, zum Beispiel Schimmel oder dass die Toiletten unbenutzbar sind. Und das wurde auch von dem Chef des Verbandes für Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, dem RND, bestätigt.
Außerdem ist es ein großes Problem, dass es in vielen Schulen so ist, dass das Internet teils gar nicht funktioniert und der Unterricht so nicht fortgesetzt werden kann.
Genau, und ein weiteres großes Problem sind halt Unterrichtsausfälle und Lehrermangel. Natürlich gibt es neben den ganzen negativen Sachen auch positive Sachen und wir sind natürlich auch sehr froh, dass wir überhaupt in Deutschland hier zur Schule gehen dürfen, so viel Bildung erfahren, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ein großes Pro ist halt, dass Deutschland mehr in frühkindliche Bildung investiert als der Durchschnitt der OECD-Länder.
Außerdem streben immer mehr jüngere Menschen einen höheren Schulabschluss an. Zum Beispiel 2018 hatte jeder Dritte einen Hochschulabschluss oder einen vergleichbaren. 2009 zum Beispiel waren das nur jeder Vierte.
Das war's auch schon wieder mit unserem Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hatten sehr viel Spaß, diesen in der Projektwoche aufnehmen zu dürfen.
Ich möchte noch Herr Büben und Frau Lunau danken, die uns dabei sehr geholfen haben.
Und ciao!